Herzlichen Dank, Bruder Hamerla. Wir freuen uns nun auf einen weiteren Höhepunkt unseres Kreiskongresses. Es ist die Taufansprache mit dem Thema Nach der Taufe besonnen bleiben, auf die sich Bruder Thomas Bohn aus der Versammlung Heilbronn Ost vorbereitet hat. Damit wir auch diese wichtigen Gedanken unsere ganze Aufmerksamkeit schenken und zudem einen würdigen Rahmen verleihen können, bitten wir alle Anwesenden, während des gesamten Programmpunktes und somit auch einschließlich der Fragestellung an die Taufbewerber nicht zu fotografieren. Bitte, Bruder Bohn.
Nun darf ich in die Augen eines jungen Mannes blicken, der mir verrät, dass er doch etwas erwartungsvoll ist, vielleicht auch etwas angespannt. Möglicherweise verraten die Augen auch etwas Nervosität, wobei ich das bei dir weniger glaube. Aber doch bringen deine Augen freudige und überglückliche Erwartung zum Ausdruck. Und so möchte ich dir auch zuerst Folgendes sagen. Im Namen der weltweiten Bruderschaft der Zeugen Jehovas heißen wir dich herzlich willkommen. Dieser Kongress wird für dich schon etwas ganz Besonderes sein. Nicht nur wegen der Taufe und der Taufansprache an sich, sondern du wirst dich auch an diesen Kongress zurückerinnern dürfen, als ein Kongress, bei dem eine Ansprache ganz für dich persönlich gehalten wurde. Natürlich ist das, was bei einer Taufansprache gesagt wird, für alle, auch diejenigen, die vielleicht schon seit Jahrzehnten Jehova treu dienen, etwas, woran wir uns wieder neu ausrichten und orientieren können. Oder vielleicht gehörst du zu denen, die sagen, beim nächsten Kongress könnte ich vielleicht da vorne sitzen. Und so dürfen alle diejenigen, die sich so in diese Gruppe mit einfügen, da schon auch mit angesprochen fühlen. Aber schon richtig, eine Ansprache ganz für dich persönlich. Es ist so erfreulich in dir, die Worte Jesu aus Matthäus 13, Vers 23 bestätigt zu sehen, nämlich, dass der Same, der auf vortrefflichen Boden in deinem Fall in dein Herz hineingesät wurde, tatsächlich Frucht hervorbringt. Die Liebe zu Jehova und die Liebe zur Wahrheit hat dich dazu bewogen, dich Jehova hinzugeben und heute zum Zeichen deiner Hingabe dich taufen zu lassen. Entsprechend den inspirierten Worten des Paulus in 2. Korinther 3, Vers 5 und 6 sind wir nicht aus uns selbst hinreichend befähigt, sondern unsere Befähigung kommt von Gott. Daher wirst auch du heute zu einem ordinierten Diener Gottes. Was erklärt, dass mit der Taufe etwas anfängt, dass etwas Neues beginnt? Tatsächlich ist die Taufe kein Abschluss. Sie ist der Beginn eines engen Verhältnisses zu Jehova und der Anfang eines neuen Lebensweges. So sehr dies ein Anlass zur Freude ist, für uns alle, die wir heute hier auf diesem Kongress anwesend sind, und sei dessen versichert auch für die Engel im Himmel, unseren Herrn Jesus Christus und unseren Gott Jehova Gott. Doch genauso sehr löst dies bei einem anderen, der dies heute beobachtet, ganz andere Gefühle aus. Der Teufel ist zornig, weil du dich entschlossen hast, Jehova zu dienen. Diese Empfindungen, diese Gefühle, die der Teufel da zum Ausdruck bringt und auch durch seine Aktivitäten jeden von uns spüren lässt, die bringt Petrus in den Worten von 1. Petrus 5, Vers 8 und 9 zum Ausdruck. Und diesen Text möchten wir einmal alle gemeinsam aufschlagen. Wir sind also ermuntert, hier unsere Bibel zur Hand zu nehmen. 1. Petrus 5, die Verse 8 und 9. Wir lesen vom Vers 8 an. bleibt besonnen, seid wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht jemand zu verschlingen. Doch widersteht ihm fest im Glauben, wissend, dass die gleichen Dinge in Bezug auf Leiden sich an eurer ganzen Bruderschaft in der Welt vollziehen. Da der Teufel ja damit geprahlt hat, dass kein Mensch Jehova aus echter Liebe dient und niemand ihm treu bleiben würde, wird Satan regelmäßig, wenn sich jemand Gott hingibt und sich taufen lässt, Lügen gestraft. So bekommt er sozusagen Woche für Woche bei jedem Kongress, Jahr für Jahr, Tausende von Schlägen ins Gesicht. Kein Wunder, dass er wie ein brüllender Löwe auf Beutezug ist. Dieser Löwe hat es darauf abgesehen, uns zu verschlingen. Er hat es darauf abgesehen, unsere Bindung zu Gott zu lösen, zu lockern oder vollends aufzulösen. Daher möchten wir, dass auch du, wie wir alle, uns die mahnenden Worte, die eingangs im Vers 8 dieses Textes gelesen wurden, zu Herzen nehmen möchten. Was waren die Worte? Bleibt besonnen, seid wachsam. Dadurch werden wir alle in der Lage sein, den Angriffen des brüllenden Löwen zu widerstehen. Doch was bedeutet es eigentlich, wenn wir ermuntert werden, besonnen und wachsam zu bleiben? Wörtliche Übersetzungen der einleitenden Worte aus 1. Petrus 5, Vers 8, die wir ja gerade gelesen hatten, lauten: Seid ernst und bleibt wach. Besonnen zu bleiben oder ernst zu sein bedeutet, in unserem Dienst für Jehova vernünftig und ernsthaft zu sein. Wachsam zu sein oder wach zu bleiben heißt auch, auf der Hut zu sein vor den listigen Handlungen des Teufels. Die Aufforderung, bleibt besonnen, seid wachsam, erging in diesem Brief des Petrus an solche, die bereits getauft waren. Wenn wir Kapitel 1, Vers 1 anschauen, war dies sogar für solche geschrieben, die zu himmlischem Leben auserwählt waren. Nun wirst auch du in Kürze getauft sein, und wir legen dir ans Herz, auch nach der Taufe weiterhin vernünftig und besonnen zu sein. Erkenne bitte den ernsten Charakter, die eindringlichen Worte, die Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 13, dazu niederschrieb. 1. Petrus 1, Vers 13. Und da lesen wir: Darum gürtet euren Sinn zur Tätigkeit. Bleibt vollständig besonnen, setzt eure Hoffnung auf die unverdiente Güte, die euch bei der Offenbarung Jesu Christi gebracht wird. Den Sinn zur Tätigkeit zu gürten und dies hier im Zusammenhang mit der Ermahnung, besonnen und wachsam zu bleiben, welche Wortbilder kommen dir da in den Sinn? Nun, man kann mit allen seinen fünf Sinnen etwas wahrnehmen, also voll aufmerksam bei der Sache sein. Man kann auch seine Besinnung verlieren, buchstäblich und in übertragenem Sinne. Manch einem sagt man auch nach, er sei ganz von Sinnen und meint damit vielleicht, er oder sie hätte sich von einer Person oder einer Sache so sehr verwirren lassen, dass er nicht mehr klar sieht, wohin der Weg gehen sollte. Unsere Sinne können uns also verführen oder aber, wie Petrus dies hier in diesem Text gebraucht, uns helfen, zur Tätigkeit gegürtet zu sein. Daher ist es angebracht, über den Gebrauch unserer Sinne einmal etwas mehr nachzudenken und über den Gebrauch dieser Sinne beständig zu wachen. Interessanterweise gibt es eine ganze Reihe von Schrifttexten, die sich entweder buchstäblich oder sinnbildlich auf unsere Sinne beziehen. Dabei denken wir an das Hören, das Sehen, das Riechen, das Schmecken und den Tastsinn. Greifen wir doch zuerst ein Beispiel heraus, bei dem es um das Hören geht. In 5. Mose 5, Vers 1 wird Moses zitiert, wie er zum Volk Israel sagt, ich zitiere diesen Text aus 5. Mose 5, Vers 1, höre, O Israel, die Bestimmungen und die richterlichen Entscheidungen, die ich heute vor euren Ohren rede, und ihr sollt sie lernen und darauf achten, sie zu tun. Da wurde also das Hören und die Ohren besonders hervorgehoben. Wir lernen daraus, das Hören ist schon seit alter Zeit schon immer der Weg gewesen, auf dem man mehr über Jehova Gott erfahren kann. Und dabei geht es also nicht nur um das akustische Wahrnehmen von Geräuschen, denn das griechische Wort für Hören kann auch den Sinn haben von Aufmerksamkeit schenken, verstehen und entsprechend handeln, wie dies bei den Worten Jesu der Fall ist, als er sagte, meine Schafe hören auf meine Stimme. Oder in ähnlicher Weise, als Jesus sagte, einem Fremden werden sie keineswegs folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme von Fremden nicht kennen. Da gibt es also eine Stimme, die wir hören und der wir auch folgen. Die Stimme Jehovas, die Stimme unseres Herrn Jesus Christus und die Stimme des Mitteilungskanales, den Jehova und Jesus nutzen, des treuen und verständigen Sklaven. Höre daher bei den Zusammenkünften aufmerksam zu. Bereite dich gut vor, damit du auch in der Lage bist, Kommentare zu geben und so auch deine Stimme zu hören sein wird. Schenke den Dingen, die du dort in den Zusammenkünften hörst, mehr als die gewöhnliche Aufmerksamkeit. Das ist es, wozu uns Paulus in Hebräer 2, Vers 1 ermuntert, und er begründet es mit der ernsten Ermahnung, damit wir niemals abgleiten. Dem Gehörten die nötige Aufmerksamkeit zu schenken, ist also sehr eng mit unserem geistigen Wohlergehen verbunden, damit wir niemals abgleiten. Da wir unser Gehör niemals der Stimme eines Fremden leihen werden, werden wir auf gar keinen Fall falschen Lehren, entwürdigender Musik, obszönen Witzen und Gesprächen unser Ohr oder unsere Aufmerksamkeit schenken. Wir sehen also, bei dem Hören hat das schon etwas mit dem richtigen Gebrauch oder der Betätigung eines Aus-Ein-Knopfes zu tun. Wenn die Ermunterung heute lautet, wache über den Gebrauch deiner Sinne, dann behalte deine Hand am Schaltknopf und sei bereit, sehr sensibel mit diesem Aus-Ein-Knopf umzugehen, sehr sensibel zu reagieren. Und was wir jetzt über das Gehör gesagt haben, das trifft in gleicher Weise auf das Sehen eine weitere Sinnesfunktion zu. Bezüglich des Gebrauchs unserer Augen lesen wir in 2. Korinther 4, Vers 18 Folgendes. Wir dürfen auch da unsere Bibel wieder zur Hand nehmen und es zusammen aufschlagen. 2. Korinther 4, der Vers 18. Wir lesen im Vers 18, während wir unseren Blick nicht auf die Dinge gerichtet halten, die man sieht, sondern auf die Dinge, die man nicht sieht. Denn die Dinge, die man sieht, sind zeitlich. Die Dinge aber, die man nicht sieht, sind ewig. Unseren Blick nicht auf Dinge, die man sieht, sondern auf Dinge, die man eigentlich nicht sieht. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Denken wir dafür einen Moment mal an einen Langstreckenläufer. Warum gibt er nicht gleich nach dem Start wieder auf? Nun, er hat seine Augen auf das Ziel gerichtet. Und dies, obwohl er eine Entfernung von vielleicht 5.000 oder 10.000 Metern zurückzulegen hat und somit buchstäblich dieses Ziel nicht sehen kann. Trotzdem hat er dieses Ziel vor Augen und läuft mit diesem Ziel vor Augen, bis er diesen Zielpunkt auch erreicht. Daher halten wir die Augen, unsere sinnbildlichen Augen und unsere buchstäblichen Augen, auf die Bibel gerichtet und gebrauchen sie täglich, um darin zu lesen. In Verbindung mit dieser Ermunterung des täglichen Bibellesens darf ich dich und auch uns alle schon mal auf einen Wachturm vorbereiten, den ihr mit der nächsten Lieferung in den Versammlungen erhalten werdet. Das ist die Ausgabe vom 1. Juli, ist gut zu merken, mit diesem Tetragrammaton vorn drauf. Und da ist auf der Seite 19 ein Artikel drin, der heißt Bibellesen mit Gewinn, 7 Schritte. Diese 7 Schritte, die dein Bibellesen zu einem Gewinn machen, wird dein geistiges Wohlergehen, unser Gewohnheit, die Bibel zu lesen und wie wir damit umgehen, nachhaltig beeinflussen. Und daher dieser Artikel dir schon mal besonders ans Herz gelegt. Wir dürfen diesen Gewinn einfahren, wenn wir unsere sinnbildlichen Augen also auf geistige Dinge fixiert halten. Und dazu hilft uns eben dieses regelmäßige, tägliche Lesen der Bibel. Je mehr unsere Augen auf geistige Dinge fixiert sind, sind wir in der Lage, diese Segnungen, die Jehova uns durch sein Königreich bringt, als etwas Reales schon jetzt zu sehen. Wir könnten uns regelrecht ausmalen, wie wir im Paradies einmal leben werden, wie unser Haus aussehen wird, in welcher Umgebung es stehen könnte, welche Tiere wir um uns herum haben würden und vieles, vieles mehr. Gleichzeitig lernen wir eine Gottergebenheit, die uns hilft, Augen und Sinn vom Schlechten abzuwenden. Zum Beispiel Schlechtes oder Verwerfliches, was wir im Fernsehen oder auf Internetseiten sehen könnten. Ein dritter Sinn ist der Geruchssinn. Ist das, was bei diesem Kongresso in deine Nase hochsteigt, etwas Angenehmes? Dann wirst du verstehen, was Paulus den Korinthern sagen wollte in 2. Korinther 2, Vers 14 bis 16, den A-Teil. 2. Korinther 2, vom Vers 14 an, möchten wir diese Passage zusammen lesen. Kapitel 2, vom Vers 14 beginnend: Gott aber sei Dank, der uns allezeit in Gemeinschaft mit dem Christus im Triumphzug einherführt und durch uns den Geruch der Erkenntnis über ihn an jedem Ort wahrnehmbar macht. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden und unter denen, die zugrunde gehen. Für die Letzteren ein vom Tod ausgehender Geruch zum Tod, für die Ersteren ein vom Leben ausgehender Geruch zum Leben. Soweit diese Passage. Du hast diesen Wohlgeruch aufgenommen, sonst würdest du heute nicht hier vorne in der ersten Reihe sitzen. Und von nun an wird es auch an dir sein, diesen Wohlgeruch der Wahrheit eifrig überall zu verbreiten. Und ist ganz gleich, wie andere darauf reagieren mögen. Auch durch deine inständigen Gebete wirst du Wohlgeruch verbreiten. Denn in Jehovas Augen sind Dankgebete wie wohlriechendes Räucherwerk, das zu ihm aufsteigt. Als David die Melodie komponierte, die wir heute in unserer Bibel als 141. Psalm finden, da hat er offensichtlich so empfunden. Denn da stellt er einen Vergleich an zwischen Dankgebeten und Räucherwerk, das dargebracht wird. Nutze also die Gelegenheit, regelmäßig mit Jehova zu sprechen. Und dies nicht nur um Bitten zum Ausdruck zu bringen oder über Problembewältigung zu sprechen, sondern danke Jehova für jeden neuen Tag, für die Wahrheit, die dein Leben verändert hat, für eine liebevolle Bruderschaft und für vieles mehr, wofür du Dank empfindest. Denke an den Wohlgeruch, der dadurch verbreitet wird. Wenden wir uns nun dem Geschmackssinn zu. Der sinnbildliche Geschmackssinn lässt uns schmecken und sehen, dass Jehova gut ist. Und zwar dann, wenn wir der Aufforderung des Psalmisten im 34. Psalm nachkommen. Wir lesen dort im Vers 8, Psalm 34, Vers 8. Vers 8. Schmeckt und seht, dass Jehova gut ist. Glücklich ist der kräftige Mann, der zu ihm Zuflucht nimmt. Hier wird also gleich eine Kombination von zwei Sinnen angesprochen. Man sagt ja auch, das Auge isst mit. Was du siehst und riechst, verstärkt also das geschmackliche Erlebnis. Dieses geschmackliche Erlebnis von wahrlich höchstem Genuss nehmen wir dann wahr, wenn wir von ihm, von unserem Herrn Jesus Christus lernen, ihm dienen und dann seine liebevolle Führung und Unterstützung spüren. Dann nehmen wir das für uns persönlich wiederum wahr. Gemäß Offenbarung 22 geht dieser dort beschriebene Strom reinen, lebengebenden Wassers von Jehova aus. Er ist es, der für reichlich geistige Speise sorgt, Speise, die wir dann riechen, sehen und schmecken können. Teile diese Speise großzügig mit anderen. Und das wird dazu führen, dass du ähnlich empfindest wie Jesus Christus, für den Willen Jehovas zu tun, wie das Aufnehmen lebenswichtiger Speise war. Nun bleibt uns noch der Tastsinn. Dazu möchten wir auch wieder unsere Bibel zur Hand nehmen und bei Philipper 2, Vers 16 aufschlagen. Philipper 2, Vers 16, um zu sehen, wie da auch auf den Tastsinn Bezug genommen wird. Wir lesen im Vers 16, indem ihr euch mit festem Griff an das Wort des Lebens klammert, damit ich am Tag Christi Ursache zum Frohlocken habe, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin oder vergeblich hart gearbeitet habe. Was hat Vers 16 gesagt? Sich mit festem Griff am Wort des Lebens zu klammern. Das zu tun, wird dich und mich davor bewahren, mit dem in Berührung zu kommen, was in dieser Welt unrein ist und was Jehova in dieser Welt als unrein ansieht. Und so wird dieser feste Griff an Gottes Wort uns helfen, geistig, moralisch und körperlich rein zu bleiben. Auch werden wir mit einem festen Griff am Wort Gottes die Schriften recht handhaben können, um wiederum andere zu lehren. Behalte im Sinn, mit welchen Worten Paulus den Timotheus anspornte. In 2. Timotheus 2, im Vers 15. 2. Timotheus 2, der Vers 15 sagt, tu dein Äußerstes. Vers 15. Tu dein Äußerstes, dich selbst Gott als bewährt darzustellen, als ein Arbeiter, der sich wegen nichts zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht handhabt. Mit dem Ziel im Sinn, das Wort Gottes recht zu handhaben, lohnt es sich, unser Äußerstes zu geben. Wirst du dich, werden wir uns auch in Zukunft an diese biblische Beschreibung der fünf Sinne erinnern? Vielleicht kommen dir nochmals so die Worte des Mose ins Ohr und klingen da etwas nach, als er zum Volk Israel sprach: Höre, o Israel, die Bestimmungen und die richterlichen Entscheidungen, die ich heute vor euren Ohren rede. Denkst du beim Hören und Sehen an den richtigen Gebrauch oder die Betätigung dieses Aus-Ein-Knopfes? und in diesem Zusammenhang an die ermahnenden Worte des Paulus unseren Blick nicht auf Dinge, die man sieht, sondern auf Dinge, die man nicht sieht, noch nicht sieht, gerichtet zu halten? Behalte diesen Kongress als etwas im Sinn, was für dich so ein Gesamterlebnis ist. Behalte im Sinn, was du lernst und was du erlebst. Möge dies weiterhin etwas Wohlriechendes sein, das so in deinen Sinn aufsteigt und damit ein Ansporn für dich ebenfalls Wohlgeruch zu verbreiten, wenn du im Predigtdienst stehst und wenn du Jehova deine Dankgebete darbringst. Und nicht zuletzt, klammere dich mit einem festen Griff an das Wort des Lebens. Das wird uns allen eine Hilfe sein, Jehova immer treu zu bleiben, und wird dir helfen, auch nach der Taufe vernünftig und wach zu bleiben. Die Bedeutung solch ermunternder und auch ermahnender Worte kann nicht genug betont werden, denn leider haben einige ihren reinen Stand nur bis zur Taufe bewahrt und sind dann in die Welt zurückgekehrt. Das liegt an der Wesensart und Vorgehensweise des Satan. Wie war das denn mit Jesus gleich nach seiner Taufe? Gemäß dem Bericht im Markus-Evangelium begab sich Jesus in die Wildnis und wurde vom Teufel versucht. 3-mal. Ohne Erfolg. Und was dann? Gab er auf, weil das bei Jesus sowieso hoffnungslos gewesen wäre? Lukas berichtet in seinem Evangelium im Kapitel 4, im Vers 13, ich zitiere: Und als der Teufel mit seiner ganzen Versuchung zu Ende war, ließ er bis zu einer anderen passenden Zeit von ihm ab. Der Teufel will auch dich, will uns alle in die Irre führen. Aber so wie Jehova seinem Sohn Jesus in dieser Situation geholfen hat und ihn gestärkt hat, so wird er auch dir helfen. Das geschieht allerdings mitunter auch durch mahnende Worte. Worte, wie wir sie zum Beispiel in 1. Petrus 1, Vers 14 bis 16 finden. Und diesen Text möchten wir auch nochmals zusammen aufschlagen. 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 14 bis 16. Wir beginnen mit dem Vers 14. Formt euch als gehorsame Kinder nicht mehr nach den Begierden, die ihr früher in eurer Unwissenheit hattet, sondern in Übereinstimmung mit dem Heiligen, der euch berufen hat, werdet auch ihr selbst heilig in eurem ganzen Wandel, weil geschrieben steht, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Sicherlich können wir sagen, dass du gute geistige Fortschritte gemacht hast. Gib den früheren Begierden keinen Raum mehr. Denn frühere Begierden, die uns vielleicht davon abgehalten haben, ein so inniges Verhältnis mit Jehova zu haben, könnten dazu beitragen, dass wir die Gunst Jehovas auf ein neues verlieren. Und das ist leider das, was bei vielen geschehen ist. Vertraue nicht zu sehr auf deine eigenen Fähigkeiten. Bitte Jehova unverzüglich um Hilfe. Erkenne, wie wichtig es ist, Jehova in dein Leben, deine Probleme, deine Schwierigkeiten, deine Schwächen mit einzubeziehen. Und lass mich das noch zum Abschluss sagen. Wir, deine ganze Bruderschaft, vertrauen darauf, dass du auch nach der Taufe besonnen und wachsam bleiben wirst. Nun ist es an der Zeit, eine öffentliche Erklärung abzugeben und so auch deinen persönlichen Entschluss klar zu formulieren. Dazu darf ich dich einladen, aufzustehen und den folgenden Fragen zu lauschen und laut und deutlich darauf zu antworten. Die erste Frage lautet: Hast du auf der Grundlage des Opfers Jesu Christi deine Sünden bereut und dich Jehova hingegeben, um seinen Willen zu tun? Deine Antwort bitte. Die zweite Frage. Bist du dir darüber im Klaren, dass du dich durch deine Hingabe und Taufe als ein Zeuge Jehovas zu erkennen gibst, der mit der vom Geist geleiteten Organisation Gottes verbunden ist? Deine Antwort bitte. Deine deutlichen zustimmenden Antworten auf diese Fragen lassen erkennen, dass du die Voraussetzungen erfüllst, als ordinierter Diener Jehovas getauft zu werden. Nun möchten wir gemeinsam ein Gebet sprechen. Himmlischer Vater Jehova, zu dir blicken wir uns auf. Wir tun dies aus einem ganz besonderen Anlass. Wir sind hier auf diesem Kongress zusammen und wir haben gerade die Taufansprache gehört und dürfen uns darauf freuen, dass ein junger Bruder sich entschlossen hat, sich dir hinzugeben und es durch die Taufe zu symbolisieren. Wir möchten dir diesen jungen Mann besonders anbefehlen und bitten dich um deine Hilfe, deinen Segen, denn wir wissen, dass Satan nicht Ruhe lassen wird und dass er gerade in so einer Situation, wo jemand sich eindeutig für dich entschieden hat, auch besonders aktiv wird. Hilf uns allen und im Besonderen diesem jungen Bruder, dass er weiterhin besonnen und wachsam bleiben kann, dass er erkennt, wo Satan seine listigen Angriffe steuert und in der Lage ist, dagegen zu halten, um so Satan deutliche Antworten zu geben, Antworten, die dein Herz, Jehova, erfreuen. So fühlen wir uns auch mit unseren Brüdern auf der ganzen Erde eng verbunden, mit anderen Kongressen, wo ebenfalls viele jetzt vor diesem Moment stehen, wo sie ihre Hingabe durch die Taufe bekunden werden und möchten dieses Gebet um deinen Schutz und deinen Segen dir darbringen. Und das tun wir im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen. Dann möchte ich die Zuhörerschaft als Ganzes bitten, aufzustehen und zu